Wenn ihr in letzter Zeit so ein bisschen mitverfolgt habt, was wir so in der Gemeinde machen, dann kann euch gar nicht entgangen sein, dass wir beschlossen haben, wir kümmern uns sehr stark um dieses Thema Beziehungen. Wir haben das so ein bisschen unter diesen Header Beziehungsweise gestellt, so als Wortspiel, wie baue ich Beziehungen weise? Und das ist eine super Sache. Menschen sind Beziehungswesen. Das ist eine ganz allgemeine Feststellung, die kann man durch eine ganz einfach, indem man mal mit offenen Augen durch die Gegend läuft, kannst du das ganz leicht feststellen, das ist so. Menschen sind Beziehungswesen. Beziehungen machen uns auf einem ganz tiefen Level aus. Und dazu kommt dann, aus unserer christlichen Sicht natürlich, dass die Evangeliumsbotschaft, die christliche Botschaft, über die wir hier natürlich als Gemeinde nachdenken, mit der wir uns beschäftigen, von der wir ausgehen, ebenfalls im Kern eine Beziehungsbotschaft ist. Das ist das, worum es geht. Das ist der Kernpunkt der ganzen Sache. Es geht immer um die eine Frage letztendlich, was ist deine Beziehung mit Gott? Und es gibt da auch ein klar ausgerufenes Ziel, du sollst eine Kindesbeziehung mit Gott haben. Steht so in Johannes Kapitel 1, Vers 12, so viel jenen aber aufnahm, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Das ist eine Beziehungsfrage. Und in beiden diesen Sachen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, könnte man sofort sagen, naja, eigentlich ist das relativ banal. Wir sind Beziehungswesen, offensichtlich. Wir brauchen einander, ist klar. Kann man ganz leicht verifizieren. Nimm ein kleines Baby, kommt es selber klar? Nein, Frage beantwortet. Und im Christlichen das Gleiche. Das kommt immer und immer und immer und immer wieder vor. Beziehung mit Gott, Beziehung mit Gott, Beziehung mit Gott. Gleichzeitig bin ich aber der Meinung, oder ich kann zumindest von mir sagen, ich bin der Meinung über euch, dass wir nicht wirklich erfasst haben, was das bedeutet. So, wenn wir das richtig verstehen würden, das wäre was anderes. Und dementsprechend nehmen wir diesen Kernpunkt her, diese Achse, dieses Rad des Glaubens, wenn man so will. Und dann überlegen wir uns, wie die Speichen davon, die einzelnen Beziehungen aussehen. Das ist der Kernpunkt, das ist die Perspektive, von der wir ausgehen. Wir sind die Kinder Gottes. Und von da aus arbeiten wir uns dann in alle anderen Beziehungen raus und schauen, was das für uns zu bedeuten hat. Das ist übrigens auch das, was eine Evangeliumsbotschaft von allgemeiner Lebensweisheit unterscheidet oder von guter Seelsorge oder sonstigen Dingen. Das ist der Kern, von dem wir ausgehen. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt so ein bisschen, nachdem ich Inspiration bekommen habe von den jüngsten Predigten, dass auch ich eine Predigtreihe mal anstoßen werde. Die Bibel ist voller Lebensgeschichten, voller Biografien. Und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Idee. Die Bibel ist voller dieser Dinge, gerade weil die Bibel versteht, weil Gott, der Autor der Bibel ist, versteht, dass wir Menschen in Geschichten denken. Jeder hat seine eigene Geschichte und wir verstehen uns als Geschichte, dementsprechend sprechen Geschichten uns an. Und deswegen kriegen wir ganz viele Teile in der Bibel, die eigentlich nur Biografie sind. Biografie, Biografie, Biografie. Und eine davon nehmen wir uns vor und das ist Samuel. Und wir werden einfach in meinen nächsten Predigten werde ich Stück für Stück mal Samuel sozusagen durchdiskutieren und wir schauen immer so ein bisschen, was wir von dem Mann lernen können. Samuel finde ich einen hochinteressanten Charakter. Für die, die es nicht wissen, Samuel war ein Mann, der zur Richterzeit gelebt hat. Könnt mal ein bisschen, vielleicht wenn ihr die letzte Predigt über Ruth bzw. Naomi mitbekommen habt, dann wisst ihr, in der Richterzeit, da ging es richtig wild zu. Also das war keine gute Zeit für das Volk Israel. Die damaligen Gläubigen hatten sich von Gott abgewendet. Dann kamen die Richter, haben immer wieder versucht, es wiederherzustellen und so weiter. Und das war eine Zeit von permanent Katastrophen, Krieg, die ganze Sache. Und in diese Zeit wurde Samuel hineingeboren. Der Mann hat einiges mitgemacht. Er war derjenige, der das Volk Israel von einem mehr oder weniger losen Zusammenschluss kleiner Völker oder kleiner Stämme besser gesagt, in ein Königreich überführt hat. Gleichzeitig, wenn man sich Samuel anschaut und auf seine Beziehungsebene schaut, könnte man auf die Idee kommen, dass Samuel nicht so viel erreicht hat, eigentlich. Oder zumindest viel mitgemacht hat. Samuel wurde früh von seinen Eltern getrennt. Das genaue Alter wissen wir nicht, aber das wird so 3 gewesen sein, vielleicht. Da ist das schon mal weg. Dann hat er einen Mentor dort, wo er hingegeben wurde, in den Tempel Gottes. Und diesem Mentor muss er Gottes Gericht ins Gesicht verkünden. Dann muss er miterleben, wie dieser Mentor und die Söhne dieses Mentors, wie dieses Gericht auch vollstreckt wird. Seine eigenen Söhne, also Samuels eigene Söhne, folgen nicht seinem guten Beispiel nach. Er muss miterleben, wie sein, ich weiß nicht, wie ich das richtig bezeichnen soll, der erste König, den er gesalbt hat, Saul, sein Mentee, sein Protégé, wenn man so will, wie der gut anfängt und dann abbricht und dann sich mehr und mehr von Gottes Wegen abwendet. Und dann, als es wirklich langsam bergauf zu gehen scheint und wir aus unserer Sicht nach von hinten raus wissen, dass David dann der König wird und die Zeiten besser werden, davor ist er tot. Das bekommt er gar nicht mehr mit. Und dazu kommt noch, dass er eine gute Beziehung mit dem Volk hat, die Leute hören auf ihn, er ist eine respektierte Figur. Aber als es auf eine spezielle Frage danach geht, ob sie überhaupt ein Königreich werden sollen, lehnt Samuel das ab und keiner hört ihm zu. Da prallt er einfach ab. Samuel ist jemand, der nur dann erfolgreich ist, wenn man rauszoomt aus seiner speziellen Geschichte und sie einordnet in das große Ganze, in die Heilsgeschichte, die Gott mit ihm schreibt. Dann plötzlich sieht die ganze Bewertung ganz anders aus. Dann merken wir nämlich, dass er derjenige ist, dass er ganz wichtig dafür ist, dass er dazu führt, dass David auf dem Thron landet und aus Davids Linie kommt schließlich auch Jesus. In dieser Hinsicht ist Samuel unglaublich wichtig. Und das ist alles sehr interessant, weil sich das so vermischt. Samuel ist jemand, der echte Probleme gerade im Bereich Beziehungen hat, trotzdem wichtig ist. Und was ich ganz interessant finde und was ich echt beobachtet habe, als ich mich so ein bisschen durch dieses Buch durchgearbeitet habe, Samuel hat lauter Probleme, lauter Beziehungsprobleme vor allen Dingen, für die er überhaupt nichts kann. Das ist eigentlich ziemlich selten. Ich weiß nicht, wie viele Beziehungsprobleme ihr habt, aber bei den meisten, die ich habe, bin ich auf alle Fälle wenigstens mitverantwortlich. Aber bei Samuel ist es so vorhanden. Und das ist nicht nur bei Samuel so, sondern, das ist ganz, ganz interessant, das geht schon los, bevor es Samuel überhaupt gibt mit seiner Mutter. Und auf die werden wir uns heute konzentrieren. Samuels Mutter ist Hannah. Hannah ist eine von 2 Frauen des Mannes Elkanah. Und Hannah hat keine Kinder. Und die andere Frau, Penina, ihres Mannes Elkanah, die hat viele Kinder. Hannah wird von ihrem Mann Elkanah extrem geliebt. Aber es steht so da in unserer Geschichte, der Herr hatte ihr den Mutterleib verschlossen. Sie kann keine Kinder haben. Und sie ist in dieser schwierigen Situation und Elkanah überschüttet sie mit Liebe und versucht sie in dieser Situation zu trösten, aber es geht einfach nicht. Penina auf der anderen Seite ist nicht mal ansatzweise so verständnisvoll. Ganz im Gegenteil, sie geht immerhin und stichelt gegen Hannah, reizt sie. Sie benutzt Hannas Situation als Waffe gegen sie und tut ihr weh, wo sie nur kann. Dann gehen sie zum Tempel, da führt uns unsere Geschichte hin, und Hannah geht in den Tempel herein und bricht mit den Konventionen ihrer Zeit und betet sehr lange, sehr leise vor sich hin und klagt Gott ihr Leid. Eli, der hohe Priester, der dann schließlich auch Samuel annehmen wird, er verwechselt ihr Verhalten mit Betrunkensein und fährt sie so mehr oder weniger an. Oh, ich sollte noch dazu erwähnen. Während sie da betet, sagt sie Gott Folgendes: Wenn du mir einen Sohn gibst, gebe ich ihn dir zurück. Er wird ein Nazireer werden. Da haben wir schon mal anders drüber nachgedacht. Ich möchte da jetzt nicht allzu nah drauf eingehen, was das bedeutet. Aber ein Nazireer ist jemand, der in spezieller Weise Gott geweiht ist. Im Grunde ist ihre Aussage, pass auf, wenn du mir einen Sohn gibst, dann gebe ich ihn dir wieder zurück. Dann passiert das mit Eli. Und Eli erkennt seinen Fehler, nachdem Hannah ihn darauf hingewiesen hat. Und anschließend wünscht Eli ihr, er nimmt es sozusagen zurück und er wünscht ihr, dass Gott ihr gibt, worum auch immer sie gebeten haben mag. Und dann geht Hannah mit ihrer Familie wieder zurück, wo sie hergekommen ist. Und wir sehen, dass es ihr besser geht. Da steht, sie hatte vorher nicht gegessen, jetzt isst sie wieder. Und anschließend daran bekommt sie Samuel. Dann nachdem sie ihn abgestillt hat, das dürften 2-3 Jahre gewesen sein, bringt sie ihn zurück zum Tempel und gibt ihn wieder zurück. Und hier kommt der eine Teil der Geschichte, den ich unbedingt vorlesen will, weil das ist unglaublich wichtig. Dann lässt sie ein zweites Gebet los. Und dieses Gebet hat es wirklich in sich und das müssen wir uns dringend anschauen. Ich lese es einfach mal vor, das ist in 1. Samuel 2, direkt von Anfang an, 1-10. Und Hannah betete und sprach, mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr, ja, es ist keiner außer dir. Und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen. Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt den Geringen aus dem Staub. Aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn. Und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Das ist heftig. Ist euch was aufgefallen? Hannas Situation, wie sie sie beschreibt, und das finde ich total interessant, sie nimmt ihre eigene Situation und beschreibt sie in Form von Sieg und Niederlage von ihren Feinden. Das ist ganz schön kräftig. Und das wirft für uns eine Frage auf. Wie gehen wir mit unseren Feinden um? Und vielleicht müssen wir jetzt erstmal einen Schritt zurücknehmen. Das klingt alles ziemlich brutal. Sieg, Niederlage, Feinde. Habe ich Feinde? Das ist ein bisschen dick aufgetragen, oder? Würde ich wirklich so weit gehen zu sagen, dass ich aktiv Feinde habe? Dass es Sieg und Niederlage in meinen Beziehungen gibt, die in dieser Schärfe durchschlagen? Und da müssen wir uns kurz mal ein bisschen so Begriffe klären vielleicht. Zum einen ein Feind, ganz allgemein betrachtet, ist jemand, der dir absichtlich Schaden zufügt. Das ist jemand, der dir Schaden will. Wenn du so jemandem noch nicht begegnet bist, dann ist es wunderbar für dich und ich hoffe, dass es lange so weitergeht, aber ich fürchte ganz ehrlich, das wird es nicht auf Dauer sein. Und ja, ich weiß, wir müssen mit der Zuschreibung von solchen Titeln einigermaßen vorsichtig sein. Es geht sehr schnell, dass man dazu tendiert zu sagen, naja, der andere ist verantwortlich für alle Probleme und ich blende, was ich getan habe, um diesen Konflikt herbeizuführen, schlicht aus. Dann gibt es natürlich auch die andere Kehrseite, die wäre die, dass, naja, ich bin für alles, für jeden Konflikt verantwortlich, der stattfindet und ich habe den immer ausgelöst. Und ehrlich gesagt, ich kenne niemanden, inklusive mir selber, der wirklich nicht eine von diesen beiden Tendenzen hat, sondern gerade auf diesem Pferd sitzt. Aber es gibt es. Es gibt Menschen, die wollen dich verletzen. Es gibt Menschen, die wollen andere Menschen verletzen. Und das wirft die Frage auf, wie gehe ich damit um? Jetzt kann man sich's natürlich einigermaßen einfach machen. Wenn jemand kommt, so ein Feind, und mir Niederlagen beibringt, in der gleichen Art und Weise, wie Penina Hanna Niederlagen beigebracht hat, indem sie ihre Kinderlosigkeit benutzt hat, um ihr so richtig einen reinzudrücken, kann man sagen, naja, pass auf, da gibt es eine ganz klare Anweisung. Die steht in Lukas Kapitel 6, Vers 27. Und ich habe hier mein Ding gesetzt. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt ihr sie auch gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gottes Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen Leid, von welchem ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne dafür etwas zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Okay, ist damit die Frage beantwortet? Können wir damit diese Predigt beenden, sagen, so, hier ist eure Antwort, fertig, gut? Ich glaube nicht. Ich glaube, wie schon Hannas Gebet, das wir gerade gelesen haben, hat diese Aussage so richtig in sich. Vor allem, wenn wir mal wirklich überlegen, was das heißt, wenn dir jemand so richtig verletzt hat. So richtig, richtig. Wir haben gerade vorhin über die Kriegsflüchtlinge gebetet und die Leute, die leiden. Da muss man sich schon mal überlegen, ob da nicht solche Worte im Hals stecken bleiben. Und sogar auch auf unserem kleineren, gemütlichen, mitteleuropäischen Level, wenn dir jemand so richtig wehgetan hat, geht es dann überhaupt noch? Dann kannst du vielleicht sagen, gut, das ist das, was ich machen sollte. Aber in der Anwendung, das wird richtig schwer. Und eine Sache, die mir dabei ausgefallen ist, ist, dass Lukas hier von etwas ausgeht, von einem Punkt ausgeht, den wir erstmal noch erläutern müssen, um überhaupt das umsetzen zu können. Weil ansonsten versuchst du vielleicht, dir das abzuzwingen und du merkst, es klappt einfach nicht. Überlegen wir erstmal, wie uns Leute richtig wehtun können. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ganz altes Schema, Kunst des Krieges schlechthin, egal ob jetzt im kleinen privaten Bereich, im großen oder sonst was, verwende die Schwächen deines Gegners gegen ihn. Und wenn wir verletzt werden, dann ist das meistens der Fall. In den meisten Fällen, meiner Beobachtung nach, wenn ein Mensch, bei uns ist es ja weniger körperlich, sondern meistens mit Worten, würde ich mal behaupten, wenn das jemand macht, dann ist das Messer, das er benutzt, um es uns ins Herz zu rammen, meistens aus der Wahrheit geschmiedet. Da ist was dran. Und das macht es umso schlimmer. Es macht umso schlimmer, weil was anderes kann man schlicht weglachen. Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hahaha, du alter Glatzkopf, okay, das kann er noch so böse meinen, ich kann verstehen, dass dieser Mensch damit mich verletzen will, das macht mir nichts aus. Ich muss nur in den Spiegel gucken, um zu wissen, dass das völliger Blödsinn ist. Aber wenn jemand wirklich etwas gegen mich verwendet, weil eine Schwäche, die ich habe, dann kann es richtig tief greifen, dann kann es richtig wehtun. Und diese Art von Schwächen, die zerfallen nochmal in zwei Bereiche. Ganz allgemein betrachtet, und das wird banal klingen, wenn ich es euch gesagt habe, aber es ist wichtig, es gibt zwei Arten von Schwächen. Das sind die, für die du was kannst und die, für die du nichts kannst. Und je nachdem, was das ist, musst du die auch ein bisschen unterschiedlich angehen. Musst du unterschiedlich darauf reagieren. Wenn jemand so etwas benutzt und eine Schwäche gegen dich verwendet, für die du etwas kannst, für die du Verantwortung trägst, dann, ohne dass ich gutheißen möchte, dass diese Person das tut, solltest du überlegen, ob du nicht diese Schwäche in Angriff nehmen solltest. Auch wenn es schwierig wird. Und ich verweise dazu, weil es sich einfach anbietet, dafür haben wir eine Reihe, ich verweise dazu auf dieses Thema Umkehr, das wir in der Ruth-Predigt besprochen haben. Zumindest wenn es um etwas geht, was sündebezogen ist. Und dann gibt es aber noch die andere Sorte, die, für die wir nichts können, die einfach so sind. Und da wird es schon ein bisschen komplizierter, oder? Das sind Dinge, die haben wir alle. Vielleicht bist du nicht ganz so hübsch, wie du gerne wärst. Vielleicht nicht ganz so intelligent. Es gibt x Sachen, auf die das anwendbar ist. Dinge, für die du nicht verantwortlich bist, die sind einfach da, die sind in dir drin und die magst du vielleicht nicht an dir. Und wenn dann jemand kommt und das gegen dich verwendet, dann ist das besonders bösartig, weil was sollst du tun? Ich kann euch sagen, was das bei mir ist. Bei mir ist das dieses Thema mit so Persönlichkeitsstruktur, wenn man so will. Es gibt so Menschen, die nennt man im Englischen Social Butterfly. Das finde ich einen sehr schönen Begriff. Das sind die sozialen Schmetterlinge. Und ihr wisst direkt, was damit gemeint ist. Das sind so Leute, die schweben immer so elegant vor sich hin und können jede soziale Situation einfach instinktiv erfassen. Und überall, wo sie hinkommen, sind sie so, ach, die Sonne geht auf. Ich kann sowas überhaupt nicht. Während andere so da schon am Machen und am Tun sind und am Rumarbeiten, bin ich da irgendwie so noch, ist das bei mir, wie wenn so Windows XP hochgebootet hat, das geht dann so, ah, okay, das wäre vielleicht eine gute Idee. Und das, wenn das gegen mich verwendet wurde, und es wurde es, dann hat es richtig wehgetan. Mittlerweile habe ich gelernt, okay, das ist so, ne, das ist auch nichts Schlechtes, aber das hat viele Male gegeben, wo ich mir wirklich gewünscht hätte, es wäre nicht so. Und dann gab es immer wieder Menschen, die mir in einem durchaus nicht sehr netten Ton gesagt haben, du bist komisch. Ja, herzlichen Dank. Das geht richtig ins Herz. Wir müssen also, um das zu tun, was in Lukas steht, erstmal Hannas Problem lösen. Und wie macht sie das? Wie kommt sie von Punkt A zu Punkt B? Und was sehen wir hier eigentlich? Wie kommt sie? Was ist wie verhalten wir uns, wenn wir in der Siegesmodus sind und im Niederlagenmodus sind? Was ja hier bei Hannah dann stattfindet, sie kommt von diesen Niederlagesituationen, bei der Penina sie ständig draufprügelt, in eine Siegssituation. Und dann müssen wir überlegen, was das eigentlich heißt und was das innerlich für uns bedeutet. Und eine Sache, die ich ganz interessant finde, ist, Hannas Geschichte besteht im Wesentlichen, die Kernpunkte sind zwei Gebete. Das eine ist ihr Leitgebet im Tempel vor Gott und dann haben wir ihr Jubelgebet. Und das Interessante ist, dass ihr Jubelgebet zwar stattfindet, nachdem sie Samuel hat, aber wir sehen, dass die Veränderung bei ihr schon stattgefunden hat, bevor sie Samuel hat. Und sie hat keinerlei Garantie, dass Samuel kommen wird zu dem Zeitpunkt. Sie hat den frommen Wunsch von Eli, aber nicht mehr als das. Sie hat keinen wirklichen Anlass zu glauben, dass Gott ihr sozusagen ihr da entgegenkommen wird. Das weiß sie nicht. Trotzdem geht sie befreit davon. Und da ist es ein bisschen blöd, dass wir den Inhalt nur so zum Teil kennen. Weil das wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Gleichzeitig denke ich, vielleicht brauchen wir ihn auch nicht, weil wir haben das zweite Gebet und daraus merken wir plötzlich die eigentlichen Punkte, die Hannah vorher erkannt hat, die sich hier widerspiegeln. Es gibt ein großes Thema in diesem Gebet. Mal abgesehen davon, dass es als Sieg und Niederlage gefasst wird. Und das ist die Souveränität Gottes. Das ist ihr ganzes Ding. Er ist der Richter. Er erhöht und er erniedrigt. Er tötet und macht lebendig. Gott tut, was er will und das ist gut so. Und da sind wir bei der nächsten heftigen Aussage, oder? Gott tut, was er will und das ist gut so. Es ist ein großer Punkt in Hannas Leben, dass sie da hingekommen ist zu dieser Aussage. Und ich glaube, sie ist zu dieser Aussage nicht erst gekommen, als sie Samuel in den Armen hat. Und ich glaube, dass sie nicht erst zu dieser Aussage gekommen ist, als sie Samuel in den Armen hat, weil sie schon vorher Frieden gefunden hat und weil wir vorher gesehen haben, ihre Aussage, wenn du mir den Sohn gibst, dann gebe ich ihn dir wieder zurück. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt. Das dürfen wir nicht missverstehen. Das war kein Deal mit Gott. Das war ein Anerkennen einer ganz wichtigen Tatsache. Gott ist souverän. Und wenn ich einen Sohn bekomme und ich ihn wieder abgebe, dann habe ich nichts abgegeben, was mir gehört, sondern ich habe das gegeben, was mir nie gehört hat. Ich habe dem Eigentümer, dem Besitzer Samuel wiedergegeben. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem sie versteht, dass die Souveränität Gottes so wichtig ist. Wenn wir uns diese Frage stellen, was mache ich, wenn jemand meine Schwächen, für die ich nichts kann und an denen ich nichts ändern kann, weil wie gesagt, wenn das was ist, woran du was ändern kannst, dann hast du eine Teilverantwortung dafür. Aber wenn wir uns diese Frage stellen, was mache ich, wenn jemand Schwächen gegen mich benutzt, für die ich nichts kann und ich bete und ich klage Gott mein Leid, dann ist diese Frage plötzlich ganz wichtig. Wir sehen in ihrem Verhalten, in Hannas kompletten Ding, was sie sagt, was sie tut, das passt alles zusammen in genau dieses Bild, Gott ist souverän und das lässt einen guten Schluss zu. Es war, genauso wie es Gottes souveräne Wille war, ihr Samuel zu geben, Gottes souveräne Wille, ihr die Kinder so lange vorzuenthalten. Und da merken wir mal, wie heftig diese Aussage sein kann. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Dass deine Schwächen, die Dinge an dir, an denen du nichts ändern kannst, aber die du überhaupt nicht magst, dir genauso von Gott gegeben wurden wie die positiven Dinge? Dass es seine Entscheidung war? Das ist ganz schön heftig. Aber es ist ein wesentlicher Punkt, um Frieden damit zu machen. Hier nimmt sie Penina, dieses Messer, das Penina benutzt hat, um sie auf sie einzustechen, aus der Hand. Warum? Ja, ich habe keine Kinder, aber das war Gottes Wille. Und jetzt, wo ich Kinder habe, sind sie genauso Gottes Wille, wie es vorher war. Und macht euch keine Illusionen, ich weiß, dass das richtig krass sein kann. Ich habe so ein bisschen dieses Ding von meiner Persönlichkeitssache erzählt, aber es gibt natürlich Dinge, die sind wesentlich, wesentlich heftiger, die sind richtig einschneidend. Und sich dann diesen Gedanken zu stellen, das war Gottes souveräne Wille und wenn Gott das will, dann ist das gut, das ist richtig hart. Und nichtsdestotrotz ist das der Weg zum Frieden. Das ist der Punkt, wie Hannah, und wir wissen nicht, wie sie nachher mit Penina weitermacht, das ist der Punkt, wie Hannah plötzlich jubelt über alles, was Gott tut. Sie erkennt die Souveränität Gottes an, über ihre Schwächen genauso wie über ihre Gaben. Es war Gottes Gabe, es war etwas, das Gott so entschlossen hat und ich lebe damit. Wie gesagt, das hat es richtig in sich. Aber es ist interessant, dass sie hier diesen Schluss dann wiederum macht, wenn wir uns unseren Text anschauen. Ganz am Ende bezieht sie sich zurück auf den Gesalbten. Mal abgesehen davon, dass das eine ganz interessante Sache über Samuel ist, weil er der große Salber war, ist das aber eigentlich, geht es hier um Jesus. Hier schließt sich dann wieder dieser Kreis. Dadurch, dass sie die Souveränität Gottes anerkannt hat, sowohl in ihren Schwächen als auch in ihren Gaben, kann sie das alles wieder abgeben und sie erkennt, dass sich das alles zurückbezieht auf die souveräne Entscheidung Gottes, Jesus zu schicken und unsere Sünden auf sich zu nehmen. Und aus dieser Position heraus, wenn du es schaffst, dich in diese Position zu versetzen, wenn du diesen Punkt siehst, das war Gottes souveräne Entscheidung. Diese Dinge, die mir wehtun, an denen ich aber nichts ändern kann, die kommen daher. Und ich sage nicht, dass ihr euch darüber freuen müsst. Bitte versteht mich nicht falsch. Mir ist wirklich klar, dass das echt teilweise richtig brutal sein kann. Aber es ist der wichtige Punkt, um Frieden zu finden. Und hier geht es dann wieder zurück. Hier wird wieder dieser Kreis geschlossen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Diese Kindesbeziehung, die Gott uns ermöglicht hat, die kommt hier wieder raus. Durch die Anerkennung der Souveränität Gottes erkennen wir, dass die Anerkennung, dass es ebenso Gottes souveräne Entscheidung war, den Messias zu schicken, wie es die souveräne Entscheidung Gottes war, uns so zu schaffen, wie wir sind. Und dadurch sind wir dann plötzlich nicht mehr verwundbar durch unsere Feinde. Vielleicht auch ohne Anführungsstrichchen, je nachdem, wie es euch geht. Und dann plötzlich kommen wir zurück in dem, was Lukas sagt, weil dann tut es uns nicht mehr weh. Dann können wir nämlich sehen, dass wir diese Menschen lieben können, dass wir ihnen vergeben können und dass wir auch ganz wichtig, und was Hannah hier sagt, dass wir zulassen können, dass Gott als der souveräne Richter am Ende zwischen uns stehen und unsere Sache zwischen uns Ausgleich schaffen wird. Und das möchte ich euch wirklich nahelegen. Gib deine Verletzungen und deine Schwächen an Gott ab und ernte, was er dir dafür geben wird. Hannah hat anschließend an ihren Gehorsam viele weitere Kinder bekommen. Gott lässt dich da nicht leer ausgehen, sondern wenn du das machst, dann wird er dir zeigen, dass er es auch wirklich gut mit dir meint. Und an dieser Stelle werde ich diese Predigt beenden. Ich würde aber noch gerne mit euch beten. Wer kann, steht bitte dazu auf. Herr, was du für uns bereithältst, ist wunderbar. Und doch haben wir so viele Blockaden, das manchmal abzunehmen. Doch sind manchmal diese Aussagen so hart, wenn wir sie in unserem eigenen Leben in eigener Anwendung haben. Ich bitte dich, dass du uns öffnest, dass du uns zeigst, dass dein souveräner Wille ein guter Wille ist und dass wir von einer verbitterten, traurigen Hanna zu der glücklichen, lobpreisenden Hanna werden. Ja, Herr, die da dasteht und dich einfach loben kann. Ich bitte dich, dass du uns berührst und uns veränderst. Danke, Herr, dass du so bist, wie du bist und dass du der Richter sein wirst und dass du uns Sieg verschaffen willst. Amen. Kinder habe, sind sie genauso Gottes Wille, wie es vorher war. Und macht euch keine Illusionen, ich weiß, dass das richtig krass sein kann. Ich habe so ein bisschen dieses Ding von meiner Persönlichkeitssache erzählt, aber es gibt natürlich Dinge, die sind wesentlich, wesentlich heftiger, die sind richtig einschneidend. Und sich dann diesen Gedanken zu stellen, das war Gottes souveräne Wille und wenn Gott das will, dann ist das gut, das ist richtig hart. Und nichtsdestotrotz ist das der Weg zum Frieden. Das ist der Punkt, wie wie Hannah, und wir wissen nicht, wie sie nachher mit Penina weitermacht, das ist der Punkt, wie Hannah plötzlich jubelt über alles, was Gott tut. Sie erkennt die Souveränität Gottes an, über ihre Schwächen genauso wie über ihre Gaben. Es war Gottes Gabe, es war etwas, das Gott so entschlossen hat und ich lebe damit. Wie gesagt, das hat es richtig in sich. Aber es ist interessant, dass sie hier diesen Schluss dann wiederum macht, wenn wir uns unseren Text anschauen. Ganz am Ende bezieht sie sich zurück auf den Gesalbten. Mal abgesehen davon, dass das eine ganz interessante Sache über Samuel ist, weil er der große Salber war, ist es aber eigentlich, geht es hier um Jesus. Hier schließt sich dann wieder dieser Kreis. Dadurch, dass sie die Souveränität Gottes anerkannt hat, sowohl in ihren Schwächen als auch in ihren Gaben, kann sie das alles wieder abgeben und sie erkennt, dass sich das alles zurückbezieht auf die souveräne Entscheidung Gottes, Jesus zu schicken und unsere Sünden auf sich zu nehmen. Und aus dieser Position heraus, wenn du es schaffst, dich in diese Position zu versetzen, wenn du diesen Punkt siehst, das war Gottes souveräne Entscheidung. Diese Dinge, die mir wehtun, an denen ich aber nichts ändern kann, die kommen daher. Und ich sage nicht, dass ihr euch darüber freuen müsst. Bitte versteht mich nicht falsch. Mir ist wirklich klar, dass das echt teilweise richtig brutal sein kann. Aber es ist der wichtige Punkt, um Frieden zu finden. Und hier geht es dann wieder zurück. Hier wird wieder dieser Kreis geschlossen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Diese Kindesbeziehung, die Gott uns ermöglicht hat, die kommt hier wieder raus. Durch die Anerkennung der Souveränität Gottes erkennen wir, dass die Anerkennung, dass es ebenso Gottes souveräne Entscheidung war, den Messias zu schicken, wie es die souveräne Entscheidung Gottes war, uns so zu schaffen, wie wir sind. Und dadurch sind wir dann plötzlich nicht mehr verwundbar durch unsere Feinde. Vielleicht auch ohne Anführungsstrichchen, je nachdem, wie es euch geht. Und dann plötzlich kommen wir zurück in dem, was Lukas sagt, weil dann tut es uns nicht mehr weh. Dann können wir nämlich sehen, dass wir diese Menschen lieben können, dass wir ihnen vergeben können und dass wir auch ganz wichtig, und was Hannah hier sagt, dass wir zulassen können, dass Gott als der souveräne Richter am Ende zwischen uns stehen und unsere Sache Ausgleich schaffen wird. Und das möchte ich euch wirklich nahelegen. Gib deine Verletzungen und deine Schwächen an Gott ab und ernte, was er dir dafür geben wird. Hannah hat anschließend an ihren Gehorsam viele weitere Kinder bekommen. Gott lässt dich da nicht leer ausgehen, sondern wenn du das machst, dann wird er dir zeigen, dass er es auch wirklich gut mit dir meint. Und an dieser Stelle werde ich diese Predigt beenden. Ich würde aber noch gerne mit euch beten. Wer kann, steht bitte dazu auf. Herr, was du für uns bereithältst, ist wunderbar. Und doch haben wir so viele Blockaden, das manchmal abzunehmen. Doch sind manchmal diese Aussagen so hart, wenn wir sie in unserem eigenen Leben in eigener Anwendung haben. Ich bitte dich, dass du uns öffnest, dass du uns zeigst, dass dein souveräner Wille ein guter Wille ist und dass wir von einer verbitterten, traurigen Hanna zu der glücklichen, lobpreisenden Hanna werden. Ja, Herr, die da dasteht und dich einfach loben kann. Ich bitte dich, dass du uns berührst und uns veränderst. Danke, Herr, dass du so bist, wie du bist und dass du der Richter sein wirst und dass du uns Sieg verschaffen willst. Amen.